Das ist nicht einfach für die Betroffenen, darüber zu reden, was sie in ihrer Kindheit erlebt haben, also was ihnen angetan worden ist. Eben an Gewalt, an Ausbeutung, an Erniedrigung, an Verachtung. Das ist, man kann auch von einer Entmenschlichung reden.
Über diese Menschen ist entschieden worden, ohne dass sie dürfen mitreden durften. Sie sind ungefragt ihren Eltern weggenommen worden, in Heim gesteckt worden oder zur Pflegefamilie gekommen. Häufig ohne Schutz vor Gewalt und Ausbeutung. Wir reden über einen, der genau das erlebt hat. Der Christian Tschannen. Er wird von der Surprise-Redaktorin Esther Banz porträtiert. Er ist geschlagen und missbraucht worden und seine Hilferufe sind nie ernst genommen worden. Esther, du bist heute unser Gast im Surprise-Tag. Danke und schön, dass du da bist.
Sehr gerne, danke, dass ich da sein darf.
Und du hast ja den Christian Tschannen getroffen und schreibst über ihn. Vielleicht müssen wir zuerst mal sagen, wer ist der Christian?
Gerne. Also der Christian ist sehr ein humorvoller Mensch. sehr ein geistreicher, gescheiter Mensch. Er ist 54, lebt in Solothurn und vielleicht fällt dem auf, dass etwas ein speziell ist, gerade aktuell, weil er an Krücken gehen muss. Mhm. Er hat eine starke Rheumaerkrankung. Er ist Künstler und was man nicht sieht, ist seine Geschichte, seine Kindheit, wo praktisch, wo du ersatzt von Gewalt, vor allem auch Ausbeutung. Also er ist eigentlich, er hat eigentlich ab dem Alter von fast 8 Jahren hat er keine Kindheit mehr gehabt, eigentlich.
Also es ist wirklich schwer zum Lesen. Ich finde es, also es ist ein guter Text von dir, aber ich finde ihn sehr, es bewegt einem, wenn man es liest und empathiefähig ist, sage ich jetzt mal, und das so liest, was da mit ihm passiert ist. Und es geht eben auch, ich meine, es hat mal einen Film gegeben, der Verdingbub, und man weiß um die Vergangenheit auch von den administrativ Versorgten in dem Land. Und trotzdem geht es jetzt in dem Fall auch um das Jahr 1981. Ich weiss nicht, ist das so pseudo-offiziell, dass man gesagt hat, ab dort hat es dann aufgehört. Vorher ist das passiert, da hat man eben Kinder einfach fremd platziert und die Eltern weggenommen. Und all das ist ab 1981 nicht mehr der Fall gewesen. Wieso reden wir immer über das Jahr 1981? Ist dort etwas Bahnbrechendes passiert?
Ich muss ganz schnell ein bisschen ausholen. Also der Christian ist Betroffene von fürsorglichen Zwangsmassnahmen. Ja. Er war eigentlich ein Verdingkind, wobei das nicht mehr so geheissen hat in der Zeit. Er war offiziell ein Pflegekind. Mhm. Er ist zusammen mit seinem Bruder 1979 von der Grenchner Sozialbehörde vom Sozialamt der Mutter weggenommen worden. Und in ein Dorf namens Schangnau im hintersten Emmental gebracht wurde zu einer Bauernfamilie und hat da beim ersten Tag arbeiten. Hat auch im ersten halben Jahr nicht in die Schule gehen. Er ist, wie gesagt, 1979 dort angekommen und ist dann aber die ganzen 80er Jahre durch eigentlich also nicht mehr frei gewesen. Ja, er ist dann, nachdem sie dort weggekommen sind von dieser Familie, 1985 ist er nach einem Kinderheim, wo sie in der Zwischenzeit noch ein Jahr gewesen sind, in eine Arbeitsanstalt für Schlusszeichen schwerziehbare Jugendliche, also junge Männer, eingewiesen worden. Mhm. Erstmal zur Beobachtung hat es geheissen, aber dann unter sehr viel Druck und Zwang eigentlich fest. Und genau das hat sich gezogen dann eben, bis er volljährig geworden ist, 1989. Und 1981, um auf deine Frage zurückzukommen, ist darum wichtig, weil der Bund ist ja daran, eine Aufarbeitung zu leisten und hat die Schuld anerkannt. Es ist dann auch ein runder Tisch initiiert worden und Es hat dann zu einem Rehabilitationsgesetz geführt, wo dann nachher aber abgelöst worden ist vom Gesetz zur Aufarbeitung von den Betroffenen von physischen Zwangsmassnahmen. Das sind verschiedenste Opfergruppen von verschiedenen Zwangsmassnahmen von Seiten des Staates betroffen. Und das Gesetz trägt im Titel vor 1981. Also man hat dort eine Art mit dem Gesetz wie eine Zäsur geschaffen, wo aber de facto gar keine war. So. Nichtsdestotrotz festigt der Bund, und nicht nur er, sondern halt auch wir Journalistinnen, weil uns das immer gesagt wird, oder wie das offiziell, die offizielle Erzählung ist, dass vor 1981 wird das halt so weitergetragen, oder? Also wie wenn das quasi dort aufgehört hätte mit dem Zwang. Aber es ist ein juristisches, also es ist quasi ein Konstrukt oder ein Kompromiss. Ich habe verschiedene Erklärungen oder Begriffe dafür gehört von Fachleuten. Es hat dort einen neuen, also man hat das ZGB überarbeitet gehabt, und tatsächlich ist ab 1981 hat die Schweiz ihre Rechtsstaatlichkeit verbessert. Das kann man sagen, auf Druck einmal mehr vom Ausland. Und das hat natürlich eben mit Ratifizierung von der Menschenrechtskonvention zu tun. Mhm. So, also die Schweiz hat müssen. Und genau, aber
steht dann einfach im Gesetzbuch, heisst ja noch nicht, dass es dann auch so umgesetzt wird. Weil du hast es ja angetönt, er jetzt in seinem Fall und sein Bruder, die sind ja dann wirklich auch nach 1981 genau in diese Massnahmen immer noch drin geblieben. Sie sind oder reingekommen und sind auch drin geblieben, Arbeitsanstalt vorher in Schangnau auf dem Bauernhof, wo sie plagt und auch misshandelt worden sind. Auf übelste Art und Weise. Also eben, mit ihm macht das, glaube ich, auch etwas, wenn er das Jahr gehört, oder? 1981.
Ja, genau. Also er zuckt tatsächlich immer zusammen. Oder ich schreibe das und ich nehme das auch so wahr, genau. Ja. Es ist, er hat durch das, dass er 1979 dass 1979 die erste Massnahme, die Fremdplatzierung, erfolgt ist, ist er anerkannt vom Staat als Betroffener, als Opfer. Darum hat er auch den Solidaritätsbeitrag bekommen. Das ist auch Teil von dem Gesetz, oder? Wo mit dem Gesetz hat man die Aufarbeitung quasi initiiert. Und also da gibt es ganz viel Forschung, oder? Zu vor 1981 und mit dem NFP 76 auch darüber aus. Aber ja, es definiert eben, dass das nur bis 1981 soll gewesen sein. Also es soll nur bis 1981 den Zwang, den behördlichen Zwang geben, die Behördenwillkür, die auch als organisierte Willkür bezeichnet worden ist jetzt von der Wissenschaft. Aber die Frage ist natürlich immer, wie implementiert man das Gesetz in die Praxis oder wie wird neues Recht dann in der Praxis angewendet? Und es zeigt sich, dass bei den behördlichen Massnahmen, wo vorher schon und nachher dann eben immer noch auch eine gewisse Willkürlichkeit stattgefunden hat und wo Druck ausgeübt worden ist, um mit Menschen Sachen zu machen gegen ihren Willen. So, dass das nicht aufgehört hat. Und genau, dass der Zwang auch nicht aufgehört hat. Mhm. Noch einfach so, von heute auf morgen. Das ist dann irgendeine schon. Es ist schon vorher, hat es weniger Betroffene gegeben. Es hat in den 70er Jahren weniger Betroffene gegeben als noch in den 50er Jahren oder auch in den 60er Jahren. Aber es ist nicht nach 1981 Schluss gewesen mit diesen Massnahmen.
Diesen Massnahmen. Du hast es eingangs beschrieben, du hast ihn getroffen, hast auch ein bisschen erzählt, wie er so ist im Umgang. Ich habe mich halt wie gefragt, er erzählt dir offensichtlich aus seinem Leben. Mag er nach all dem Erlebten überhaupt noch über das reden?
Ja, der Christian ist jemand, der sich sehr bewusst exponiert. Man muss wissen, das ist nicht einfach für die Betroffenen, darüber zu reden, was sie in ihrer Kindheit erlebt haben, also was ihnen angetan worden ist. Eben an Gewalt, an Ausbeutung, an Erniedrigung, an Verachtung. Das ist, man kann auch von einer Entmenschlichung reden. Und das ist jedes Mal wieder ein dort hingehen, in den Schmerz, in das Ausgeliefertsein. Und das braucht wahnsinnig Kraft. Und es ist auch die Gefahr also das ist alles dramatisch und besteht auch Gefahr natürlich, dass jemand wieder mit diesen Traumata dann konfrontiert ist, genau. Mhm. Aber der Christian ist jemand, wo erfordert Gerechtigkeit, dass die, also wir reden da ja von Taten, oder? Und er selber zum Beispiel hat erst, nachdem er, oder in dem, dass er die Akten hat können einsehen, vieles verstanden, aus Bewusstsein für das Unrecht, was ihm und auch seinem Bruder und vielen anderen Betroffenen angetan worden ist. Und de facto bedeutet das, also die Taten sind verjährt, oder? und durch das sind ihm und anderen Betroffenen wie die Hände gebunden. Und sie sollen sich quasi wie zufrieden geben, oder? Mit dem Solidaritätsbeitrag, wenn sie ihn überhaupt bekommen. Weil alle, die erst nach 1981 erstmal betroffen waren, kriegen ja nicht einmal den Solidaritätsbeitrag. Mhm. Null Anerkennung werden schlicht nicht gesehen vom Staat und von der Gesellschaft mit ihrem Leid, mit was ihnen angetan worden ist. Und er ist jemand, wo sich exponiert, ja, und Forderungen stellt und kämpft, ja, dass der Staat weiterhin seine Verantwortung oder endlich seine Verantwortung richtig ernst nimmt.
Du hast auch mit der Tanja Riedmann geredet, Historikerin, die sich bei diesem Thema sehr gut auskennt. Sie meint ja, das habe ich so gelesen, das Nachwirken von dem Unrecht, Nachwirkungen müssen anerkannt werden vom Staat. Was meinen Sie damit ganz genau?
Das bedeutet jetzt in Bezug auf den Christian Canan, aber nicht nur in Bezug auf ihn, sondern auf ganz viele andere Betroffene, dass die Versehrungen, sowohl die körperlichen wie auch die seelischen, das ist nicht einfach dann vorbei gewesen, oder? Also die leiden das Leben lang unter dem, was ihnen angetan worden ist und auch ökonomisch, abgesehen davon. Also der Christian Canan braucht IV mit Ergänzungsleistungen und das ist immer, also das bedeutet einerseits Armut, also das ist das langt knapp zum Leben und es bedeutet aber auch eine permanente Abhängigkeit und Unfreiheit und immer wieder auch Erniedrigung und ja, es konfrontiert sie mit Menschen, die auf einem runterschauen und einem nicht ernst nehmen.
Der Christian kommt IV-Renten über und hat zum Beispiel aber auch Ergänzungsleistungen nötig. Eben, er ist versehrt durch seine Geschichte. Und der letzte Satz in deinem Text, der ist, die Schmerzen und Schäden verjähren nicht. Ist auch ein Teil davon noch im Titel. Müsste bei so einer behördlichen Willkür, du hast vorher gerade auch noch erwähnt, jetzt bei uns im Tag, es ist verjährt. Es ist etwas, das jemandem das ganze Leben kaputt machen kann, beziehungsweise das ganze Leben prägt wird durch das. Müssen wir da über Verjährbarkeit nachdenken? Was denkst du?
Also das ist eine juristische Frage, mhm, natürlich. Und ich kann mit dem Text keine juristische Aufarbeitung können leisten.
Das so. Ist klar.
Aber natürlich, das ist nicht gegessen. Der Staat ist in der Verantwortung, weil die Versehrungen sind aufgrund von Machtmissbrauch und von Ausbeutung, wo eben Behördenmitglieder angeordnet haben. Aber ich sehe, also ich habe die Akten eingehend studiert und ich habe gesehen, dass der Mensch nicht nur unter Zwang genötigt worden ist, eben zu arbeiten, also Zwangsarbeit zu leisten, sondern auch, dass eigentlich der Schutz, auch, wo er bräuchte und wo er auch das Recht darauf hatte, oder? Also wir haben da, das sind auch Gesetze, oder? Wo auch Pflegeeltern und wo Behörden sich daran halten müssen, wo es um Fürsorgeverantwortlichkeiten geht. Und da ist halt konsequent weggeschaut worden. Und in vielerlei Hinsicht, also was die Krankheit anbelangt, was auch die Bildung, wo er ein Recht darauf hatte, die er nicht bekommen hat. Und die Gewalt, die offensichtlich war, die eben nicht gestoppt worden ist, wo nie zur Anzeige gebracht worden ist und so weiter. Also Versäumnisse, wo eben offiziell verjährt sind, wo aber aus heutiger Sicht, ja, man sich fragen muss, ist das jetzt das Ende von dieser Geschichte? Oder wie geht es weiter? Und er kämpft natürlich dafür, dass es eben nicht das Ende ist. Mhm. Und man muss vielleicht auch noch sagen, dass viele Betroffene schon gestorben sind. Es gibt viele Betroffene, die sich das Leben genommen haben, weil es ja so schlimm ist. Was
ja.
Und auch für all die, also ja, der Christian Canan ist jemand, der wo sich einsetzt, auch im Namen von all den Betroffenen.
Ja. Bevor wir darüber reden, was noch alles könnte oder müsste gemacht werden, allgemein in diesem Bereich, was es auch für Empfehlungen gibt, zum Beispiel von all den Leuten, die sich mit dem Thema vertieft beschäftigt haben, vielleicht noch mal etwas Persönliches über den Christian. Er macht Kunst, er ist Künstler. Was macht er? Kannst du das kurz beschreiben?
Mhm. Also vieles ist bemerkenswert um Christian Canan, unter anderem auch, dass er dann trotz seiner Geschichte und trotz fehlender Schuljahr ein Hochschulstudium an der Kunst in Luzern hat können machen und seither bildender Künstler ist. Und in dem Jahr, also ab dem Moment, wo er Einblick bekommen, respektive sich erkämpft hat in seine Akten und gesehen hat, was dort drin steht, war für ihn klar gewesen, dass er fortan sein künstlerisches Arbeiten dieser Thematik widmet. Und Kunst ist für ihn genau eine Möglichkeit, das Unrecht mit der Welt quasi zu teilen oder die Welt darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Und eine Arbeit zum Beispiel, da zeigen wir ein paar Bilder im Surprise, nennt er Kultivierung von Unkultur. Und dort hat er Geschichten, die ihm andere Betroffene erzählt haben. Also er ist jemand, der auch in Kontakt ist mit ganz vielen Betroffenen und auch zulässt. Und er hat zum Teil Geschichten dann eben wie in einem Bild jeweils komprimiert oder erzählt, anhand von einem Bild eigentlich eine Geschichte. Und das macht er in Form oder im Stil von Scherenschnitt. Und das sieht dann auf den ersten Blick so lieblich aus. Und wenn man genauer anschaut, offenbart sich dann das Grauen von dieser Schweizer Sozialgeschichte, von dieser Ausbeutung in dem Land, wo niemand würde denken, dass das in der Schweiz möglich ist. Quasi.
Ja.
Und eine andere Arbeit nennt er Solothurner Tatortbilder. Und dort hat er die Amtsgebäude, wo Willkür, also behördliche Willkür stattfindet, wo er betroffen ist, wo auch andere betroffen sind, in fotorealistischem Stil auf Wundpflaster zeichnet. Und eines von diesen Bildern sieht man jetzt auch aktuell in einer Ausstellung im Landesmuseum, wo heisst «Aus der Not geboren». Dort geht es um arbeitende Kinder und im letzten Teil beleuchtet es die heutige, also die jüngere Vergangenheit und auch Kinderarbeit heute. Geht auch noch weiter. Und dort ist das Bild von Christian. Plus man hört ihn dann auch noch, man hört ihn auch reden, erzählen. Und vielleicht noch das letzte Beispiel. Aktuelles. Es hat eine Ausstellung in Freiburg mit Werk von allen Künstlerinnen und Künstlern, die betroffen sind von physischen Zwangsmassnahmen wie er. Und dort hat er bei der Vernissage eine Performance gemacht. Und zwar hat er ein Exemplar von den Empfehlungen von der Unabhängigen Expertenkommission, das ist das wissenschaftliche Gremium, das den Auftrag vom Bund hatte, eine grosse Aufarbeitung zu machen. Und die hat sie 2019 abgeschlossen und verbunden mit Empfehlungen. Und die Empfehlungen hat sie am Bundesrat überreicht. Und der Bundesrat hat bis heute nicht Stellung bezogen zu den Empfehlungen. Und im Parlament ist eine von denen behandelt worden und auch umgesetzt worden. Nämlich am Anfang hat es eine Frist gegeben für die Betroffenen, um den Solidaritätsbeitrag beantragen. Die hat man aufgehoben, das war ganz wichtig. Aber es sind weitere Empfehlungen, die bis heute ignoriert werden und die so wichtig wären. Zum Beispiel eine monatliche Opferrente.
Genau, das wäre so ein bisschen mein Abschluss gewesen, oder? Was jetzt im Zusammenhang mit dem Christian, aber eben auch mit anderen, die da noch betroffen sind, wo eigentlich einfach noch mehr Wiedergutmachung sollen oder dürfen erfahren durch die ganze Geschichte, dass die Sache, die Empfehlungen, da hast jetzt du die Opferrenten angesprochen, es gibt auch noch gratis GAs oder Nebenkosten von Gesundheitskosten und so weiter. Also vielleicht die Frage, was gäbe es alles noch zu tun?
Also der Christian sagt klar, von wegen wie das benennen, es braucht Reparation. Also der Staat er ist in der Verantwortung, er muss liefern. Und das bedeutet einerseits das Nachwirken ernst nehmen und eben dort Hand bieten. Also es braucht eine Opferrente, wäre eine Möglichkeit, dass die Menschen nicht weiterhin in Armut leben müssen, weil sie sind Opfer geworden vom Staat, also von Behörden. Und einfach, dass sie ein würdevolles Leben könnten führen, das wäre doch eigentlich das Mindeste, was man von einem Land wie der Schweiz erwarten könnte, so ein reiches Land. Und abgesehen davon, so viele haben profitiert, oder? Also man denkt an all die Bauern, die von dieser Gratis-, also Zwangsarbeit von den Kindern profitiert haben. Der Bauernverband drückt sich da auch um seine Verantwortung, aber überhaupt die offizielle Bundespolitik. Und es geht darum, dass der Staat die Verantwortung wahrnimmt und schaut, dass die Menschen ein würdevolles Leben haben. Und da gibt es ganz viel, was sie machen könnten. Eben angefangen bei einer Opferrente oder dass sie wenigstens, die Menschen können sich zum Teil die Bahnfahrten nicht leisten. Mhm.
Oder das Thema Bildung in der Schule thematisiert wird.
Ganz
oder?
Genau.
Das ist etwas, bis heute eigentlich, man weiss so ein bisschen, aber so wahnsinnig fest in der breiten Öffentlichkeit ankommen, ist das Thema immer noch nicht, habe ich den Eindruck.
Erstaunlicherweise nicht, weil es ist ja sehr viel geforscht worden, es ist sehr viel publiziert worden.
Mich erstaunt das ehrlich gesagt ein bisschen.
Ja, es ist wahrscheinlich immer die Frage, wie kann man die Forschung, das Wissen in die Gesellschaft vermitteln. Mhm. Genau. Und jetzt sind natürlich wir Medien gefragt. Also wir dürfen nicht aufhören, uns dem Unrecht annehmen, anzuschauen. Der Beobachter macht da sehr gute, wichtige Arbeit. Und ich hoffe, er bleibt dran auch. Es ist ganz vieles noch nicht erzählt. Es ist auch ganz vieles noch nicht erforscht. Der Christian Canin ist auch jemand, wo sehr engagiert auch mitdenkt und seine Ideen einbringt. Und zum Beispiel hat er selber gesehen, als er in dieser Arbeitsanstalt war, dass sehr viele Secundos betroffen waren von diesen Zwangsmassnahmen, von Zwangsarbeit, die sie haben leisten mussten, von Gewalt. Das ist noch nicht erforscht. Eben nach 1981, wie es weitergegangen ist, ist noch viel zu wenig erforscht. Dann sind auch Menschen mit Behinderungen stark betroffen gewesen von Fürsorge und Zwang. Das ist auch noch nicht, da hat man noch nicht viel davon gehört. und so weiter. Viel juristische Aufarbeitung, die es auch noch weiterhin braucht. Es sind wichtige Aspekte in dem Text. Es ist ganz vieles aber auch noch nicht erzählt. Nur ein Hinweis, der mir noch wichtig ist, am Christian Canan wäre eigentlich auch ein bisschen Geld ausgezahlt worden oder hätte müssen ausgezahlt werden. Das hat in dem Jugenddorf St. Georg Bad Knutwil, wo er eben war.
Und er hat müssen arbeiten.
Wo er hat müssen arbeiten für die Privatindustrie übrigens. Mhm. Also Firmen wie Ottos Warenposten, Ringier Verlag. Weitere haben...
Das ist einfach in einer Anstalt, wo er hat müssen arbeiten.
Genau, und die haben Produktion profitiert, oder, von dieser billigen Arbeit. Also, und, aber es hat ein Reglement gegeben im Jugenddorf und dort sind verschiedene Kunden pro Internierten eingerichtet worden und ein Konto hat sich Sperrkonto genannt und der steht dann auch in dem Reglement, wie es der Name sagt, das wird nicht angelangt oder so. Also die Betroffenen haben keinen Zugang gehabt zu dem Geld auf dem Sperrkonto, aber sie haben auch nie eine Abrechnung gesehen. Sie haben nie gewusst, wie viel Geld auf dem Konto ist.
Was würde mir theoretisch zustehen oder so, das hat es nie
genau,
auf die Liste gehabt.
Genau, das, die Information hat es nicht gegeben. Und de facto ist der Christian Canan mit leeren Händen nach zweieinhalb, fast drei Jahren Zwangsarbeit dort rausgelaufen. Bis heute hat er das Geld nie bekommen. Die Verantwortlichen sind nie zur Verantwortung gezogen worden in den Akten. Also er hat mehrere hundert Seiten Akten. Dort sucht man eben trotz dem Umfang, vieles ist, kann man nachlesen, aber immer dann, wenn es um Geld geht, fehlt Transparenz, fehlen saubere Abrechnungen, Geld verschwindet plötzlich oder es gibt ganz komische Rechnungen. Ein Beispiel zeigen wir im Heft. Ja.
Da müssen wir ein anderes Mal darüber reden, Esther. Weil, genau. Wir haben das extra mehr Zeit genommen jetzt, aber ich glaube auch, das ist dem wichtigen Thema auch geschuldet. Und das ist eine wahnsinnig Spannung gewesen, dass du da am Tag warst. Danke vielmals.
Danke auch vielmals.
Und ihr leset dann den Text von der Esther Banz im neuen Heft. Den gibt es ab dem 30. Januar bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufern wie immer zum Kaufen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast auch weiterempfehlt, weiterhört oder zum Beispiel auch ein Feedback hinterlässt auf diversen Podcast-Apps, die ihr hört, zum Beispiel Spotify. Und weitere Möglichkeiten, wenn ihr uns auch schreiben könnt, gerade zu diesem Thema oder um uns einfach eine Rückmeldung geben zum Podcast, findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Simon Bergins. Allen eine gute Woche weiterhin und bis bald.